Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ratgeberbücher, die suche ich ja eher selten aus hier. Jetzt sprechen wir aber über ein Handbuch für glückliche Mütter. Und wer jetzt romantische Ratschläge erwartet, so für das traute Familienleben, nee, das ist es nicht, was mein nächster Gast aufgeschrieben hat. Anna Wetherall Grujic ist Journalistin, sie ist Mutter und sie hat ihr Buch genannt »Das Baby ist nicht das verdammte Problem. Ein Handbuch für die glückliche Mutter«. Guten Tag nach Wien, grüße Sie.
Hallo.
Ja, ein Handbuch für die glückliche Mutter also, aber ohne jetzt ihr Glück in Frage stellen zu wollen, ich hatte beim Lesen das Gefühl, geschrieben worden ist das Buch aber eher von einer wütenden Mutter, oder?
Ja, genau.
Warum?
Ich war wütend, vor allem als ich mein Kind auf die Welt gebracht habe und auch davor ehrlich gesagt schon, also als ich schwanger war und bei ÄrztInnen war und da irgendwie Ratschläge bekommen habe und Ratgeber gelesen habe. Ich war wütend, weil ich das Gefühl hatte, dass plötzlich egal ist, ob ich glücklich bin oder nicht. Also ich hatte das Gefühl, wenn man Mutter wird, dann ist das eigene Glück immer weiter hinten als zum Beispiel unter Anführungszeichen das Beste fürs Baby. Also ich hatte auch das Gefühl, dass das Beste fürs Baby automatisch heißt, die Mutter soll mal ein bisschen leiden. Die soll sich mal ein bisschen aufopfern. Und das hat mich wütend gemacht.
Was meinen Sie damit? Ein bisschen leiden, ein bisschen sich aufopfern?
Naja, es fängt ja schon damit an, dass quasi eine normale Geburt ist ja in unseren Kreisen eine vaginale Geburt. Das heißt, ja, am besten noch ohne Schmerzmittel, das sind quasi die besten Mütter, weil die quasi machen das einfach selbst. Die haben so eine Do-it-yourself-Geburt so mehr oder weniger. Und die schlimmsten Mütter, so in der Vorstellung, sind die, die einen Wunschkaiserschnitt haben oder Schmerzmittel nehmen. Das ist dann nicht mehr ganz so gut. Das ist dann keine gute Geburt oder nicht die bestmögliche Geburt. Und so fängt es ja schon an. Und dann geht es eben weiter übers Stillen oder über Brei oder wie man das Kind später ernährt oder wie man es wickelt. Es ist quasi so ein bisschen, je mehr die Mutter sich anstrengt, je mehr sie quasi tun muss, umso besser ist es fürs Kind. Stillen ist das Beste, Mehrwegwindeln sind das Beste, selbstgekochter Brei ist das Beste. Als wäre Convenience, als wäre irgendwie, wenn etwas angenehm ist, etwas praktisch ist, als wäre das automatisch schon eine faule Mutter, die eben nicht das Beste für ihr Kind will.
Also dieses Motto, Hauptsache dem Baby geht es gut. Ich lese bei Ihnen den bösen Satz, schwangeren Ratgeber sind der Traum eines jeden Frauenhassers.
Ja, und dazu stehe ich. Dazu stehe ich wirklich, weil ich das Gefühl hatte, als ich schwangeren Ratgeber gelesen habe, erstens, das Motto ist so better safe than sorry, also die Mutter soll sich mal ein bisschen mehr zusammenreißen besser, auch wenn man nicht wirklich so wissenschaftliche Erkenntnisse zu allen Regeln hat. Und zum Zweiten ist es einfach so, mir fällt sonst kein Bereich ein in unserem Leben, der so oft vorkommt, der so viele Menschen betrifft wie Mütter, wo man aber einfach so Pi mal Daumen Regeln macht. Also zum Beispiel, mir fällt kein Bereich ein, der jetzt nur Männer beträfe zum Beispiel, wo man sagt, okay, hier sind einfach 1 Million Regeln und jetzt halte ich mal dran und reiß dich mal zusammen, sind ja nur ein paar Monate. Und bei schwangeren Ratgebern schwingt das aber immer so mit. So quasi, ja, Haare färben, wissen wir nicht, ob das wirklich schlecht fürs Baby ist, aber mach mal lieber nicht, weil es sind ja nur ein paar Monate und du willst ja das Beste für dein Kind, oder? Und das schwingt halt immer mit, so dieses, du willst eh das Beste für dein Kind, stell dich mal nicht so an.
Und es gibt ja nicht nur die gedruckten schwangeren Ratgeber, sondern sie haben auch so eine kleine böse Typologie der menschlichen schwangeren Ratgeber, die kinderlosen Besserwisser, diese anderen verzweifelten Eltern, die es einem dann auch so richtig reinreiben. Oder auch die Leute, die halt mal irgendwo was gelesen haben oder was auf TikTok gesehen haben. Dein Baby weint, ja, ich hab da gesehen, du musst das anzischen, dann hört das auf. Wie schlimm sind diese ungefragten menschlichen Ratgeber?
Es kommt drauf an. An guten Tagen kann man sich einen Spaß machen und eben zum Beispiel sagen, ah ja, wirklich anzischen, habe ich noch nie probiert. Aber an schlechten Tagen, und die gibt's ja immer mal wieder mit Kindern, einfach weil sie eben, keine Ahnung, einen Wachstumsschub haben, weil sie Zähne kriegen oder so, dann geht man ja selbst so ein bisschen auf dem Zahnfleisch und ist so, okay, Hauptsache den Tag rumkriegen. Und wenn man dann in der U-Bahn ist und das eigene Kind zum Beispiel schreit und jemand sagt, du, der hat nur Hunger, dann, weißt du, dann will ich Watschen austeilen, weil ich mir so denke, du hast keine Ahnung, was mein Kind hat. Du kennst weder mein Kind, du kennst nicht mich, du weißt nicht, ob es nicht vor 5 Minuten gegessen hat. Also diese ungefragten Ratschläge gehen mir auf die Nerven. Und eben auch so im Bekannten- und Freundeskreis, so dieses, naja, du bist ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit deinem Kind unterwegs, aber übrigens, ich habe da mal irgendwo aufgeschnappt, eben, man muss das Kind nur anzischen, wenn es weint, dann hört es eh auf.
Watschen verteilen, das mögen sie auch an die Väter, an die Partner, PartnerInnen. Und zwar, weil Ihr Buch, also ich muss mal kurz sagen, wie das aufgebaut ist. Es ist eigentlich kein klassischer Ratgeber, das stellen Sie auch gleich am Anfang klar. Aber am Ende gibt es dann eben doch 2 Kapitel mit Ratschlägen, aber eben nicht für die Mütter, sondern für Väter, Angehörige und so weiter und so fort. Und da wollen Sie gerne Watschen verteilen. Zum Beispiel für solche Sätze wie, meine Frau stillt, dabei kann ich nicht helfen. Was wäre der bessere Satz?
Meine Frau stillt, das ist wahnsinnig anstrengend. Ich nehme mir dafür die ganze Hausarbeit ab. Das wäre ein fairer Satz in meinen Augen. Oder meine Frau stillt, ich stehe mit ihr auf und bringe ihr was zu trinken oder bringe ihr Snacks. Oder meine Frau stillt, dafür, keine Ahnung, gehe ich mit unserem Hund, mit unserem anderen Kind irgendwie raus und nehme ja alles sonst ab. Also dieses Stillthema kommt immer wieder mal im Buch vor, aber ich habe so das Gefühl, dass das in einigen Partnerschaften so eine Absolution gibt, eben nicht mehr helfen zu müssen. Weil, naja, die Frau stillt, also was soll ich machen? Ich kann nicht stillen, also mache ich lieber gar nichts. Und das hat mich wahnsinnig geärgert, stellvertretend für meine Freundinnen und Bekannten, die stillen. Weil ich mir dachte, ihr macht da so einen Knochenjob und man lässt euch so im Stich.
Aber auch die Partner, die Väter, die ja eigentlich guten Willens sind und sagen, Mensch, du sag mir einfach nur, was ich tun soll, denen wollen sie auch Ohrfeigen geben. Warum?
Naja, Fragen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich habe in meinem Beruf zum Beispiel noch nie jemanden gehört, vor allem keine Männer oder erfolgreiche Männer, die gesagt hätten, Chef, sag mir einfach, was zu tun ist, dann mache ich das und dann kriegen wir das schon hin. Das sagt man nicht, das wird man im Beruf niemals sagen, weil man zu Recht sich denken würde, der glaubt doch, ich bin bescheuert. Wenn ich in meinem eigenen Beruf nicht weiß, was zu tun ist, dann habe ich noch einiges zu lernen, dann werde ich nie erfolgreich sein. Aber komischerweise in der Partnerschaft oder bei Care-Arbeit ist das so komplett normal, dass man das zur Frau sagt. Und das finde ich eben so merkwürdig, weil ich mir denke, warum hat man da plötzlich so einen niedrigeren Anspruch an sich selbst? Und warum glaubt man, dass das reicht? Also das ist ja an sich schon unlogisch. Da muss man jetzt gar nicht so Begriffe wie Mental Load um sich werfen oder eben dieses große Paket Care-Arbeit aufnehmen. Man muss ja nur daran denken, wie wird man es im Job machen und warum macht man es eigentlich in der Beziehung nicht so?
Sie sagten jetzt gerade, da muss man gar nicht diese großen Begriffe wie Mental Load und die Care-Arbeit, die unbezahlte, aufgreifen. Aber natürlich tun sie das auch. Denn bislang haben wir jetzt über diese im kleinen Familienkreis die persönlichen Schwierigkeiten geredet. Aber das Ganze hat natürlich eine politische Dimension, weil der Staat die Strukturen schafft. Das heißt, wie viel Politik steckt in diesem sehr persönlichen Aufschrei?
Am Ende sehr, sehr viel. Also irgendwie so ein Standardsatz ist ja, das Private ist immer auch politisch. Und das ist es ultimativ. Also ich dachte zum Beispiel, ich kenne mich aus quasi. Ich bin Feministin, ich weiß, wir müssen uns das irgendwie gerecht aufteilen, mein Mann und ich. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin, dachte ich. Und wenn man dann mittendrin ist, dann ist es halt nochmal eine Ecke schwieriger. Weil es nützt halt nichts, wenn man irgendwie ganz, ganz oft über einen Misthaufen liest. Wenn man dann drunter begraben wird unter all dem Mist, ist es halt trotzdem richtig bekackt. Und so war es halt ungefähr. Und deswegen, ja, es ist eine politische Komponente und ich habe das Gefühl, wir reden zu wenig darüber, weil die sich kümmern, sind so überfordert, sind so zum Teil überlastet, dass sie eben nicht die großen politischen Fragen aufmachen können. Wenn ich irgendwie untergehe zwischen Windeln und Babykleidung und Breiflecken und ich weiß nicht, noch 1 Million anderen Sachen, dann fehlt mir die Muße und dann fehlt mir auch die Energie zu sagen, hey, wo ist eigentlich der Staat in dieser ganzen Sache? Warum gehe ich da gerade unter in der Arbeit? Warum muss das so sein? Warum tun wir so, als wäre das normal? Geht es nicht auch anders? Und die Antwort ist halt, es ginge anders, es fehlt nur der politische Wille.
Wie wäre es anders, besser?
Mehr Hilfe. Also in einer perfekten Welt könnte jede Familie ihr Familienleben so gestalten, wie es für sie passt. Das muss jetzt nicht sein, dass man sein Kind irgendwie möglichst früh in den Kindergarten gibt. Es passt ja auch nicht unbedingt zu jeder Familie, dass, keine Ahnung, der Vater zum Beispiel genauso lang wie die Mutter beim Kind bleibt. Aber wir tun so, als wäre der Standard, dass die Mutter immer länger beim Kind bleiben will. Wir tun so, als würde es dem Kind am besten bei seiner Mutter gehen. Und das stimmt halt einfach nicht. Wir geben den Leuten keine Wahlfreiheit. Wir quetschen sie alle, ganz egal, was sie selbst wollen, ganz egal, was ihre Wünsche sind, ganz egal, was ihre Bedürfnisse sind. Wir quetschen sie alle in so eine Form, in der es quasi nur heißt, Mutter, kümmere dich mal. Ganz egal, wie es dir geht. Das Wichtigste ist das Beste fürs Kind. Und was bei dir ist, ist quasi so egal, weil du bist ja jetzt Mama und du opferst dich ja gern auf.
Wir ahnen jetzt schon so ein bisschen, was am Ende eigentlich der Schlüsselsatz ist, um mit dem Lesen Ihres Handbuchs für die glückliche Mutter wirklich zu einer glücklichen Mutter zu werden. Das hat was mit diesem Eingequetschtsein mit der Wahlfreiheit zu tun, oder? Was ist das Rezept für die glückliche Mutter?
Die glückliche Mutter hat Wahlfreiheit. Sie kann ihr Familienleben so gestalten, wie es das Beste für sie ist und wie es das Beste für ihr Kind ist. Sie muss nicht das eine über das andere stellen. Und vor allem muss sie eben nicht leiden, damit ihr Kind möglichst glücklich ist.
Anna Weatherall-Grujic sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Mutter, sie ist Journalistin und Autorin. Und ihr Buch, das heißt, Das Baby ist nicht das verdammte Problem. Ein Handbuch für die glückliche Mutter. Das kostet 24 € und ist bei Krämeyer und Scheriau erschienen. Und Frau Weatherall-Grujic, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.